Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Und heute habe ich Judith Bühler bei mir. Und wir haben nämlich heute Premiere, denn wir sehen uns das erste Mal nach den ganzen Lockdowns. Vorher waren es nämlich nur Audionachrichten und kennengelernt haben wir uns über Clubhouse. Und schätzen gelernt haben wir, dass wir eben über die Möglichkeiten reden, die mit Mensch möglich ist. Insofern, hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hey, hallo Flo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich also sehr gefreut, dich zu sehen.
Ja, und ich freue mich umso mehr, jetzt auch noch zu erfahren, nämlich nach all der Zeit, weil das habe ich dich nie gefragt, wer bist du? Weil natürlich meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen möchten, mit wem haben sie es denn zu tun? Warum ist denn die Judith eigentlich da? Also wer bist du?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die habe ich mich selbst mal gefragt. Also ich frage mich immer wieder, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele bin ich denn? Und ganz grundsätzlich, was kann ich sagen? Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Ich bin eine Tochter von zwei Menschen. Einem Mensch, der im Krieg auf die Welt gekommen ist. Einem Menschen, der mit 5 Jahren in der Schweiz plötzlich auch überflüssig geworden ist, in vielen Kinderheimen groß geworden ist. Mein Pronomen ist weiblich. Man kann aber sehr gerne bei mir auch üben, ohne Pronomen zu sprechen. Ja, meine Mutter hat eine Zuwanderungsgeschichte, bin aber in der Schweiz in einem kleinen Dorf sehr, sehr, sehr behütet groß geworden. Und jetzt klingt das auch, als ob ich sehr alt bin, aber ich bin seit 2 Tagen keine Studentin mehr. Also wer bin ich nicht? Ich bin keine Studentin mehr. Wer bin ich noch? Ich bin die beste Freundin von Mila. Mila ist ein kleiner behinderter Markenhund, der sehr schlecht behandelt worden ist von Menschen. Und dann zu mir gekommen ist, ich bin aber auch Schwester, ich bin Freundin, ich bin Partnerin, ich bin Chefin, ich bin Expertin. Ja, was habe ich jetzt vergessen? Ich bin auch Konsumentin, finde ich auch ganz wichtig.
Pfui!
Das bin ich.
Konsumentin, sehr schöner Abschluss. Ja, wer nicht? Ja, genau. Ja, und was wir ja immer wieder besprechen, ist ja eben genau, wie man mit Sprache umgeht. Warum ist das überhaupt eigentlich so wichtig bei dir in deinem Feld, wo du jetzt gerade auch irgendwie wirkst? Was ist mit der Sprache los?
Also was ich sehr, sehr wichtig finde oder was ich bemerkt habe, was ist aber erst in der Auseinandersetzung mit dem Zusammenleben von Menschen, unterschiedlichen Menschen, dass Sprache, die bildet der Rahmen, was ich mir vorstelle. Also wenn ich sage, ich bin Partner oder ich bin Partnerin, sind das 2 unterschiedliche Bilder, die ich mir vorstelle. Und ich habe mich stark mit marginalisierten Gruppen auseinandergesetzt, also beispielsweise der Ausländer. Und wenn ich sage, ein Mensch ohne Schweizer Pass, stelle ich mir was anderes vor als ein Ausländer. Also es ist das Framing der Sprache, welche Bilder das abruft in unserem Kopf und wie wir die Menschen dann einschätzen, wie wir mit den Menschen umgehen und sie behandeln. Und ja, wir sind da am Üben und wir sind am Üben dieses Gendern. Also ich rede sehr gerne über das Gendern. Wir sind da überhaupt noch nirgends und zwar nicht, weil wir es falsch machen, weil wir versuchen, die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren und das auch ziemlich anstrengend ist.
Mhm. Und jetzt in deinem Job, müssen wir schon noch schnell lüften auch, also was machst du jetzt da ganz genau? Was ist das für ein Job, den du da hast oder was für eine Arbeit ist das, die du da machst?
Also ich habe verschiedene Jobs, ich habe 3 verschiedene Jobs. Einerseits leite ich im Fachbereich Integration von 6 Gemeinden im Kanton Aargau. Da geht es wirklich um die Integration von zugewanderten Menschen. Wenn die neu ankommen oder wenn die schon länger hier sind, wenn die Herausforderungen haben. Andererseits habe ich eine NGO gegründet bei meinem Studium. Das war irgendwie 2015. Also ich bin jetzt gerade im 7. Jahr da, die sich um das Zusammenleben kümmert. Da bringen wir Menschen, die eigentlich nicht so viel miteinander anfangen können, miteinander in Kontakt. Und ja, machen Menschen wieder menschlich und versuchen so die Inklusion zu fördern, Diskriminierungsschutz und dann unterrichte ich noch an einer Fachhochschule. Diesen Themen.
Mhm. Und du hast da jetzt eben auch, das haben wir immer wieder auch besprochen, eine Masterarbeit geschrieben. Da ist ja viel passiert auch mit dir. Magst du darüber erzählen, was da so die Transformation auch irgendwie war von vor der Masterarbeit und jetzt danach?
Ja, also ich kann wie sagen, zur Masterarbeit, ich sag mal erst kurz, ich habe transkulturelle Kommunikation, also einen Master in transkulturelle Kommunikation gemacht. Da geht es viel auch um Leadership, es geht um Führung, es geht um Social Media und es geht um Kommunikation, transkulturelle Kommunikation. Und bei Kultur denkt man gleich wir und die anderen. Und Also im Rahmen im letzten Jahr kam ich dann irgendwann darauf, so ja, wir erleben im Moment in der Schweiz einen Kulturschock im eigenen Land. Also was ist denn das eigentlich? Und dann bin ich dem so ein bisschen auf die Spur gegangen und kam auf die Dominanzkultur, wie unsere Kultur, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist entlang von Gruppenzugehörigkeiten oder ein Teil ist strukturiert entlang von Gruppenzugehörigkeiten. Also da spielt es dann beispielsweise eine Rolle. Welches Geschlecht wird gelesen in mir? Welche Hautfarbe ist sichtbar? Wird bei mir gelesen, dass ich einen Migrationshintergrund habe oder wird er nicht gelesen? Wie spreche ich? Ich meine, man merkt jetzt gleich, dass ich nicht meine Muttersprache rede. Wie alt bin ich? Das spielt eine Rolle, welche Zugangsmöglichkeiten ich zur Gesellschaft habe und welche Zugangsmöglichkeiten ich zu Ressourcen habe. Und zu erkennen, das ist sehr, sehr, sehr tief im Unterbewusstsein verankert, das Ganze. Und zu erkennen, ich bin da mittendrin, ich mache mit, ich mache mit, ich bin systemerhaltend in einem doch auch sehr destruktiven System für viele Menschen. Das hat mich ziemlich erschüttert. Also es hat einige schlaflose Nächte gegeben, es hat einige Stresssymptome gegeben. Nicht, weil ich eine Arbeit schreiben musste, sondern in der Auseinandersetzung. Und ja, ich habe sie abgegeben. Vor 8 Tagen habe ich sie abgegeben. Es hat 6 Tage gedauert, bis die Entspannung kam und die kam. Und jetzt kommt die Kreativität. Was mache ich jetzt damit? Also vom destruktiven, sage ich jetzt, Dominanzbegriff, wir haben es vorher kurz angesprochen, hin zum konstruktiven Begriff der Miteinanderkultur.
Ja, da haben wir ja viel zu tun. Genau.
Zum Glück, oder?
Ja, zum Glück eigentlich, weil sonst wären sie ja langweilig. Und wir haben ja immer wieder auch das Thema, dass wir miteinander eigentlich auch trainieren, was halt Mann und Frau so tun kann, ja, also und wie sie miteinander umgehen. Und von dir ist ja eigentlich der wunderbare Moment kreiert worden, wo du gesagt hast, so, jetzt geh mal nicht in die Opferrolle, jetzt bleib mal schön hier. Das war so ein kleiner Moment. Und da habe ich gemerkt, hey, krass, ja, die hält den Finger drauf. Und hält auch quasi die Energie, weil ich hatte dann die Möglichkeit, eben im Trouble to stay. Und ich habe das Gefühl, das machst du immer wieder. Warum hast du die Energie oder die Kapazität, auch ein Wort, das ich von dir gelernt habe, vielleicht hat jemand die Kapazität nicht. Bei dir erscheint mir, du hast die Kapazität, Dingen echt zu begegnen und aber den Leuten zu ermöglichen, dass sie dann eine Erfahrung machen. Wie geht das? Warum hast du die Kapazität oder warum hast du auch die Lust, da dran zu bleiben, ja?
Ich wurde das schon mal gefragt, und zwar im Zusammenhang mit Jas. Und meine Antwort war, ja, ich lege den Finger auf den wunden Punkt. Also ich kann sehr pointiert und auch ich bin da ziemlich, ich kann auch sehr gnadenlos sein. Also da auch. Und ich bin gelernte Kinderkrankenschwester, ich kann den wunden Punkt wieder verbinden. Also das war so, da dann auch meine Antwort. Oder es ist manchmal merke ich, dass mir die Kapazität und die Ressourcen fehlen. Und da mache ich das auch falsch und ich mache das nicht zielführend. Und grundsätzlich bin ich aber, es gab so in meiner Kindheit mal den Moment, wo sie ist ja ein hyperaktives Mädchen, vielleicht doch so, ja. Ich habe ziemlich viel Energie, die kann ziemlich überfahren, die kann aber auch manchmal ganz nützlich sein. Und ich glaube, das kommt daher. Also es ist, und grundsätzlich, mir liegen die Menschen am Herzen. Ich mag die Menschen und ich möchte so gerne so friedvoll mit den Menschen zusammenleben können. Also das ist dann so ein bisschen meine, da zieht es mich hin, da möchte ich hin und da gebe ich meine Ressourcen, die ich habe. Und ich meine, ich habe viele Ressourcen. Ich bin ein privilegierter Mensch. Ich habe einen Sechser im Lotto. Ich bin in der Schweiz auf die Welt gekommen. Ich konnte studieren. Ich kann eine Arbeit machen, dass ich keine Sorgen habe. Also es ist dann, da habe ich viel auch reinzugeben. Ich habe eine gewisse Resilienz, mit der bin ich auf die Welt gekommen. Und das kann ich reingeben. Und es fühlt sich gut an.
Ja, und du gehst ja wirklich rein, also du hast auch immer wieder Lust, dich mit Menschen zu treffen, die jetzt wirklich nicht jetzt in deiner Bubble per Definition sind. Und was erhoffst du dir da, dass du dich wirklich mit Menschen aus einem ganz anderen Lager sozusagen triffst und mit ihnen in Konversation gehst? Was nimmst du da raus oder was gibst du da rein?
Also was grundsätzlich, was mich umtreibt, du sprichst jetzt dann SVP-Hardliner an, den Namen nennen wir jetzt nicht.
Weiß ich noch nicht, vielleicht lernen, sage ich den dann noch.
Nein, mach's nicht. mach's nicht. Nee, aber es ist eine SAP-Hardliner, den ich getroffen habe. Ich war mit dem zusammen in der Fernsehsendung und er hat immer wieder, also er steht mir wirklich 180 Grad gegenüber. Also es ist wirklich, er steht auf der anderen Seite. Das war auch für mich so das Bild, das ich von ihm hatte. Und das gibt, das möchte ich jetzt diesen Begriff nachher nicht mehr verwenden, ein gewisses Feindbild. Und jetzt bin ich überhaupt nicht religiös. Aber mich hat sehr, sehr interessiert, wie kommt es, dass ein Mensch so denkt? Und ist dieser Mensch, ist der wirklich so anders als ich? Und wie kann ich diesen Menschen nicht abwerten? Weil es gibt in der gewaltfreien Kommunikation gibt's die Aussage, jede Abwertung. Und wenn ich sage, das ist ein, ich beschimpfe ihn oder ich mag ihn nicht, dass ich so drücke das anders aus, ist ein unerfülltes Bedürfnis von mir, dass ich da auch preisgebe. Was ich einerseits vielleicht nicht möchte, weil es mich verletzbar macht. Andererseits aber auch, was ist dahinter? Und ich habe ihn getroffen. Das war das erste Mal, ich glaube 2019, 2018, weiß es nicht mehr, ich habe ihn getroffen. Und es waren die zwei lehrreichsten Stunden, die ich hatte in diesem Jahr, weil ich merkte, ich kann ihn aushalten. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir können miteinander in die Interaktion zu gehen, wo eine unterschiedliche Meinung haben, eine unterschiedliche Haltung, die er von mir nicht mag und die ich von ihm nicht mag. Wir können das stehen lassen. Und das ist für mich, da können wir zusammenleben. Wenn wir es nicht stehen lassen können, dann können wir nicht zusammenleben. Und das war für mich so der Moment, wo ich merkte, also einerseits bin ich innerlich, ich habe für mich, ich konnte wie lernen, ich konnte etwas mitnehmen, es fällt mir viel einfacher, seit da auch mit dieser Erkenntnis auszuhalten, eine andere Meinung auszuhalten, diese Emotionalisierung, die stattfindet, die einen dann aber auch nicht, nicht konstruktiv werden, als man Gefahr läuft, dass man nicht konstruktiv ist. Und ja, wir schreiben uns hin und wieder WhatsApp-Nachrichten, schicken uns Bilder aus den Ferien, waren jetzt wieder Mittagessen und ja, wir haben über das Gendern geredet, wir haben über die Ehe für alle geredet, wir haben über das Ausländer- und Integrationsgesetz geredet, wir haben über Arbeitsintegration geredet und das mit meinem SVP-Hardliner.
Ja, eben, da bin ich immer wieder beeindruckt, weil ich würde am liebsten einfach sagen, obwohl ich also die Koexistenz finde ich eigentlich durchaus super, weil sonst, also wenn ja alles gleich ist, total langweilig, insofern ist ja nur die Frage, wie mächtig wird was und bleibt es irgendwie in einem Ausgleich, dass es eben verschiedene Stimmen genug laut gibt oder manchmal sind sie ein bisschen lauter, die anderen so, aber diese Übermacht, die ist ja die ich immer wieder auch mir denke, ja, wenn wir den Punkt wieder verpassen und wir sind permanent gefühlt an dem Punkt, dass irgendwas mächtig wird, was wir vielleicht finden, wird schwierig für die Menschlichkeit. Ja, das würde ich gern nicht verpassen, ja, wie in den 30er Jahren, wo es dann plötzlich losging und ich glaube, die Menschen dort auch jetzt nicht vorausblicken oder voraussehen konnten, wie schlimm das es werden kann. Und das ist eigentlich so wie das, wo ich sage, Koexistenz ist total okay, aber ich glaube, unsere Stimmen müssen auch immer wieder einfach genährt werden, dass wir eben Gegenparts haben, die sich gegenseitig ja, wie in Balance halten vielleicht. Und da finde ich eben immer wieder inspirierend, dass du das so siehst. Ich meine, bei der gewaltfreien Kommunikation gibt es einfach auch ganz schwierige Exponenten und Exponentinnen, wo ich sage, oh man, hey, kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Wie stehst du zu der? Weil du, mit dir ist es echt krass, weil ich kenne niemanden, mit dem ich so praktizieren kann. Und auch Lust habe, eben dann einzuschwingen auf diese Art der Kommunikation. Ja, wie bist du der gekommen zur gewaltfreien Kommunikation? Wie erlebst du sie? Vielleicht noch schnell ein Bild. Ich sehe immer wieder das Bild von Indiana Jones, von dem Film, wo quasi irgendein indigener Mann fuchtelt vor ihm und ihm halt Angst machen will, weil er das so kennt oder so. Und Indiana Jones schießt ihn einfach nieder. Und so komme ich mir oft vor in dieser gewaltfreien Kommunikation. Die Gewaltfreien, die fuchteln und der Gewaltbereite schießt einfach und erledigt. Und ja, wie gehst du mit dem? Was hast du für ein Bild?
Also ich sage ganz klar, die gewaltfreie Kommunikation hat Grenzen. Also sie hat Grenzen und Wie komme ich dazu? Es kommt von meiner Ausbildung. Ich habe 7 Jahre Kommunikation zwischen Menschen, nicht Kommunikation in der Werbung, Kommunikation zwischen Menschen habe ich gehabt. Und das war schon irgendwie 1999 war gewaltfreie Kommunikation irgendwie ein Thema, oder vielleicht 2002, mit der ersten, das wird ganz kurz war das wie, und dann im Studium Soziale Arbeit kam das nochmal, aber ich sage ganz klar, es hat Grenzen. Und ich bin im Moment so an dem Punkt, dass ich möchte mehr darüber erfahren, um den Teil, den ich nutzen kann, zu nutzen. Und ich mache ganz klar die Erfahrung, dass ich habe gestern zu einer Freundin gesagt, ich werde regelmäßig angegriffen. Und zwar angegriffen, dass mir an der Demonstration, wo ich mich korrekt verhalte und legal verhalte, dass mir ein Manager von der Großbank mit seinem 1500er Turf oder was in mich reinfährt, und zwar ganz bewusst. Also ich werde regelmäßig angegriffen, bin relativ klein auch vom Auftritt, oder ich bin klein, ich habe eine feine Stimme, ich bin weiblich. Und das erlebe ich wirklich. Also ich erlebe das, ich sag mal, wöchentlich, dass irgendwo, oder ich an diese Grenzen komme. Und was ich dort aber schon auch mache, also ich beziehe ganz klar Stellung, habe auf Social Media im Zusammenhang mit Hate Speech ziemlich stark geübt, auch wie kann ich Grenzen aufzeigen, reingehen, Grenzen aufzeigen, so ein bisschen dieser Türsteher und Türsteherinnen-Kommunikation, so hey, halt, stopp, so geht das nicht, begründen, warum das nicht geht, und dann aber auch Hand bieten, so hey, ich sehe, du bist sauer. Also ich sehe, du bist sauer, was geht denn jetzt gerade ab? Ist mir bei diesem Manager nicht gelungen. Ich habe diesen Manager vor zwei Polizisten nachher angeschrien, und es war super. Ich habe ihn angeschrien und es war super.
Aha.
Yes. Willkommen zur
Ach.
gewaltfreien Kommunikation.
Du hast dich aber gerade so in den heiligen praktisch Himmel bei mir erhoben, und was? Du bist aus dem Himmel gefallen quasi jetzt. Wunderbar, menschlich.
Definitiv. Und es war so, also wir haben das dann auch, es ist jetzt auch Thema, und es ist halt die Frage, ob man ihn anzeigt oder nicht. Also es ist mir nichts passiert, ist auch meinem Rat vermutlich nicht viel passiert. Und ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Also ich habe einerseits mit Hate Speech im Internet zum Teil mit Menschen dann Kontakt aufgenommen, und das war dann sehr interessant. Ich habe aber auch Verhaltensweisen angezeigt, und bei ihm weiß ich jetzt einfach nicht, was ich mache, weil er wirklich, also er hat sich den kleinsten Menschen ausgesucht in dieser Reihe und ist auf diesen kleinsten Menschen zugefahren. Und das ist so, das Gewalt im Straßenverkehr läuft gar nicht, oder?
Die Inklusion von so
Vom Manager auf den Töff, ne?
Ja, genau. Genau, weil der Paddy und ich haben ja in meinem anderen Podcast Follow Us Jetzt, haben wir ja die Idee der Volksinitiative Inklusion von Bürgerlichen. Genau, die Volksinitiative Bürgerliche inkludiert jetzt quasi. Und dass wir es umdrehen mal. Also, dass alle, die eigentlich per Dominanzkultur definiert nicht inkludiert sind, sondern dass die alle sagen: Hey, kein Problem, liebe Bürgerliche, also wir inkludieren euch gerne. Ja? Und seit ich mich aber mit Inklusion auseinandersetze, ist es, ja, also ich komme da an meine Grenzen. Und zwar komme ich immer wieder an die Grenzen. Wie weit muss ich gehen? Was ist meine Aufgabe darin? Ich komme lustigerweise ins Thema von Leistung, also im Sinn von Leistungsfähigkeit und so weiter. Also wen muss ich noch onboarden, wenn ich so blöderweise in meinem Pionierdasein einfach immer vorpresche, und wann schaue ich dann überhaupt zurück, wer vielleicht noch mitkommen hätte wollen, oder überhaupt vielleicht auch muss ich auf die Leute zugehen und sagen, hey, es wäre schön, wenn du mitkommen würdest. Wie geht es denn mit Inklusion? Also von wegen Grenzen wieder ausloten. Wie siehst du das? Was ist uns da möglich?
Also es ist wie, ich bin da schon, also der Fokus, der liegt darauf, die Menschen zu inkludieren. Und mit dieser Forderung, und ich möchte jetzt nicht sagen bürgerliche, sondern ich möchte sagen sehr rechtes Spektrum, ist aber auch ein sehr linkes Spektrum, by the way, diese Menschen zu inkludieren in die Gesellschaft. Also da reden wir von Extremismus, da reden wir von Polarisierung. Es gibt von, ich habe vorher, als wir begonnen haben, ganz kurz davon geredet, es gibt einen Soziologe, Gangajay Aratnan, der fordert Integrationskurse für Schweizerinnen und Schweizer.
Okay.
Und ja, und das ist schon, also das kann ich schon, also ich kann das sagen, das ist dann, ich sage jetzt, diskriminierte Menschen, wenn Menschen diskriminiert werden, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder entwickeln sie also zunehmend Resilienz und werden sehr, sehr agil im Umgang, oder sie entwickeln zunehmend, also sowohl als auch, geht natürlich auch, aber entwickeln zunehmend Vulnerabilitäten, verlieren und verlieren immer mehr. Und wir haben wirklich jetzt unter diskriminierten Menschen, High-Performer und High-Performerinnen, da können wir nicht mithalten. Ich kann da als in der Schweiz Geborene, ich kann nicht mithalten, wenn ich mir diese Menschen angucke. Also es ist, wir sind so agil unterwegs. Und wenn wir jetzt da oder zu diesen in diese Pole gehen, wenn wir diesen extremen Konservatismus verhaften in der Vergangenheit, so wie das war, weil so haben wir unsere Privilegien und so schützen wir unsere Privilegien, was nicht einmal im Bewusstsein ist oder häufig gar nicht im Bewusstsein ist, dass man sich selber Rechte zuspricht, die man anderen abspricht und dass das gar nicht legitim ist. Warum auch? Es gibt keine Legitimität dafür. Das ist verbunden mit einer wahnsinnig großen Unsicherheit. Und im Umgang mit dieser Unsicherheit, also wenn ich mir jetzt auch diesen SHP-Hardliner vorstelle, es ist ein ganz, ganz unsicherer Mensch. Ich sehe ihn vor mir, wie er auf dem Schulhof steht und um negative Aufmerksamkeit buhlt, weil positive kriegt er nicht. Also ich sehe dieses Bild vor mir. Und dann ist es so, man kann nie alle Menschen erreichen. Also du hast einen Wirkungsradius und kannst sagen, hey, ich merke irgendwie, dass ich hauptsächlich weiß bin in meinem Umfeld. Ich bin hauptsächlich gut gebildet. Jetzt möchte ich ganz bewusst, da fehlt mir doch was in meiner Wahrnehmung. Jetzt möchte ich ganz bewusst mit Menschen in Kontakt treten. Und dann ist es so wie ich jetzt arbeite, auch bei JAS arbeite, dass wir über Knotenpunkte gehen. Oder wenn wir die soziale, also die Netzwerkanalyse von sozialen Netzwerken anschauen, gibt es Knotenpunkte mit ganz vielen Direktkontakten zu direkt zu Menschen. Also wenn wir jetzt die Hautfarbe ansprechen zu schwarzen Menschen oder zu farbigen Menschen. Aber es gibt auch Menschen, die haben sehr viel Einfluss, um Netzwerke zu erreichen und über diese zu gehen. Und bei JAS arbeiten wir mit diesen Knotenpunkten, wo viele Direktkontakt haben und kommen so direkt mit den Menschen in Kontakt. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn ich einerseits mit dem geflüchteten Menschen, der über die Balkanroute in die Schweiz kommt, am Mittwochabend mich unterhalte und am Freitagmittag gehe ich mit dem SVP-Hardliner zum Essen. Da habe ich die beiden Pole. Und das ist, und es gibt einen, also, ja, und es gibt einen dieses, also es macht Vermenschlichung und es führt dazu, die zusammenzubringen, kann gelingen. Manchmal braucht man einen Trick dazu. Manchmal nutzt man den vielleicht unbewusst. Oder es geschieht einfach und manchmal, also ich meine, der Mensch der geht eigentlich am liebsten nicht aus der Komfortzone raus. Also so das andere, das anspruchsvoll ist, das mich beschäftigt, das von mir eine kognitive Leistung verlangt, das ist anstrengend. Also das ist so, unser Kopf sagt so, nee, muss nicht sein, komm, Komfortzone, ach komm, ich gehe lieber ins Netz, da bin ich in meiner Filterbubble. Und die Menschen aber da raus, also da braucht es Möglichkeitsräume, also ja, Kontakträume. Und dann funktioniert das aber auch. Es ist ganz, ganz, ganz schön zu sehen, also wenn Menschen da aufeinandertreffen.
Ja, genau, Möglichkeitsräume. Wie gehst du um ganz generell mit dem Thema der Möglichkeiten? Also, ich habe das Gefühl, du siehst auch links und rechts und oben und unten nur Möglichkeiten und die dir gerade irgendwie einfach ja gefallen oder die du magst, die schnappst du dir. Ist es so? Oder wie machst du das mit den Möglichkeitsräumen?
Ja, die ich sehe, also es gibt eigentlich mehr, ich wünschte mir mehr Zeit, um mehr zu nutzen. Aber irgendwie geht das so nicht. Also es verschiebt sich auch immer wieder mal so, dann ist es vielleicht eher in der Auseinandersetzung mit einem Thema, auch mit Recherche, lese ich sehr, sehr viel zu einem Thema. Dann ist es aber auch so, dass ich habe jetzt wieder begonnen zu zeichnen, dass ich mich so wieder ausdrücke. Aber für mich ist es, ich habe schon lange gesagt, die Welt ist voller Möglichkeiten. Es war für mich als Kind nicht so präsent, dass so viele Möglichkeiten da sind. Wirklich eigentlich so mit einer zunehmenden Erfahrung, dass man beispielsweise studieren kann, ohne dass man eine Matur hat. Also ich habe keine Matur, aber ich studiere. Man muss seinen Weg und dann, ja, man findet seinen Weg. Und es sind für mich Chancen einerseits für Selbstwirksamkeit. Es sind Chancen zum Lernen, um sich zu entwickeln. Es sind Chancen, Entscheidungen zu fällen und auch Entscheidungen zu fällen, evil oder not evil zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend, wenn da eine bewusste Entscheidung gefällt werden kann. Und ja, eine Entscheidung, wie man wirken möchte, was einem wichtig ist. Und ja, und dann ist es eben, es gibt zu viele und ich kann nur einen Teil nutzen. Und das ist manchmal so, ja, ich schreibe Notizbücher um Notizbücher. Ich habe irgendwie eine Ablage von Notizbüchern, was ich alles irgendwie, was mir mal in den Sinn gekommen ist, was man noch machen könnte. Und ja, im Moment plane ich gerade eine Wanderparty, eine Wander-Silent-Party, was ganz anderes. Also jetzt die nächste Möglichkeit nicht nutze.
Ah, nice. Gibt es Möglichkeiten, die du bewusst, weil du jetzt gesagt hast, aus Evil, not evil, ist eine Entscheidung, siehst du auch Möglichkeiten, die es gibt auf der Welt, wo du sagst, ja, die lasse ich weg, die nutze ich nicht bewusst?
Ja, das mache ich, mach ich ganz bestimmt. Und es ist aber so, es ist wie eine Chance. Ich sage dann, es ist eine Chance, aber in einem System, die mir nicht dazu verhilft, wo ich hin möchte. Also es ist so, beispielsweise, ich wurde dann auch gefragt, also akademische Karriere, das interessiert mich nicht, weil es innerhalb von einer Dominanzkultur, also wie ich jetzt, welchen Abschluss das ich habe, also wenn ich einen Abschluss habe, dann muss der mir für das Zusammenleben was bringen. Und wenn er mir für das Zusammenleben nichts bringt, bin ich nicht so interessiert. Also es ist schon, also das ist wirklich so der Fokus von mir, ist dieses friedvolle Zusammenleben. Und friedvoll meine ich einerseits mit den Menschen, aber auch mit der Natur, mit den Tieren, mit den Lebewesen. Also es ist wirklich, das ist das, wofür ich wahrscheinlich, ja, das brenne. Oder ja, das ist das. Das muss mir da in die Karten spielen, dann ja.
Welche Möglichkeitsräume sind für dich jetzt so in deinem Wirken besonders wichtig? Ich meine, du hast selber einen aufgemacht mit JAS, eben deinem NGO. Wie läuft es in der Integration so? Also wie muss man sich vorstellen, dass da Möglichkeitsräume eben aufgehen oder dass du zu denen einlädst? Weil es ja schon immer, das Gespräch hatte ich auch gestern mit jemandem, dass da sitzen lauter Weiße, wissen, wie es geht, oder? Und sagen, ja, es ist wichtig, dass wir quasi die anderen integrieren. Und das ist schon per se nicht eine Einladung. Also da gehst du nicht hin.
Nein.
Wie eröffnest du Räume, dass das eben überhaupt möglich wird?
Ja, das ist so, also ich habe mit Freundinnen lange darüber nachgedacht, also über diese, wie macht man das? Also jetzt gerade in der sozialen Arbeit, soziokulturellen Animation, weil es geht immer um Machtausstattung. Es geht um Machtausstattung, es geht um eigene Privilegien. Und es ist so was, wo ich darauf komme, hat, das ist ganz, ganz, hat ganz, ganz stark mit Haltung zu tun. Also wenn ich darüber nachdenke, jetzt 7. Jahr von JAS, ich habe mich so verändert und ich habe mich so verändert durch die Menschen, die ich getroffen habe. Und diese Menschen, da war ein Teil weiß, schweizerisch, aber ein Großteil war nicht weiß und schweizerisch. Und ich habe mich verändert, ich bin ein bisschen mehr zufrieden mit mir. Aufgrund von diesen Menschen. Nicht, weil ich mich besser gefühlt habe, aber es hat mit mir etwas gemacht, dass ich vielleicht ein bisschen auch hadere mit meinem Privileg oder mit meinen Privilegien. Aber es geht darum, wir reden dann von Augenhöhe. Was heißt denn diese Augenhöhe? Jetzt, wenn ich mit dir spreche, oder? Es ist schon, wir haben, also, ja, was heißt denn diese Augenhöhe? Aber das hat mit der Anerkennung des anderen prinzipiell als Menschen. Ich bin Mensch, du bist Mensch. Und alles andere ist nachher wie noch ein Kleber, der auch noch da drauf kommt. Deswegen auch, wer bin ich und bin ja wie viele. Mich macht nicht mein Beruf aus. Mich macht nicht grundsätzlich, ich mache mich mal aus, dass ich ein Mensch bin. Das ist das, was ich der größte Teil mit dir teile, oder? Das ist aber auch der größte Teil, was ich teile mit meinem Freund, also mit einem Freund von mir aus Afghanistan. Das ist Der Großteil, wir sind Mensch. Und dann haben wir unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Privilegien. Und wie gehen wir dann damit um? Also wenn ich meine Privilegien nutze und meine Macht missbrauche, dann geht's schief. Aber es kommt mir jetzt zum Beispiel auch nicht in den Sinn, Diversitätsbeauftragte an einer Hochschule zu werden, weil ich sage, was will ich denn da? Ich heiße Judith Bühler, gucke mich an, wie ich ausschaue. Niemand merkt, dass meine Mama nicht aus der Schweiz kommt. Das kann ich, wenn, dann kann ich Verbündete sein und das mit jemandem machen, der, klar, weil ich weiblich bin, bin ich ja schon divers, oder? Das ist also dieses Thema. Aber mit jemandem, der noch weniger Privilegien hat oder noch weniger, das können wir gemeinsam dann machen. Das sehe ich, aber es ist, wie gehe ich dann damit um? Und bei JAS beispielsweise ist es so, dass wir bieten den Rahmen und lassen die Menschen für sich selber reden. Wir bereiten sie vor, dass sie für sich selber reden können. Wir schauen mit ihnen an, also wir übernehmen die Moderation, aber die reden für sich selber. Ich kriege seit 7 Jahren Anfragen, dass ich über muslimische Menschen rede, dass ich über geflüchtete Menschen rede. Ich habe jetzt eine Anfrage so, ja, red du über die Integration von Eritreerinnen und Eritreern in der Schweiz? Und ich sage so, hey, ich kann über Integration was sagen, aber nicht über Eritreerinnen und Eritreer. Das können Sie am besten. Und ja, das ist dann so, bei JAS haben wir ein Projekt gemacht, Auftrittskompetenzen fördern. Was möchte ich sagen, was möchte ich nicht sagen, wie möchte ich wirken? Genau für Menschen, dass sie für sich selbst reden können. Und das ist dann eine Haltungsfrage, dass als privilegierter Mensch, welche Ressourcen setzt du wie ein, dass jemand anders, der diese Ressourcen und Privilegien nicht hat, auf Augenhöhe kommen kann. Also es ist die Verantwortung, die ich habe und die muss ich wahrnehmen. Und habe ich die Frage beantwortet?
Das weiß ich nicht, aber es ist, ich höre dir einfach gern zu, alles gut. Wie kommen die Menschen ins JAS dann eben? Also wie kommen die drauf oder wie kommen die drauf, dass sie da gehen würden? Weil, wenn ich mir das immer vorstelle, oder wir drehen es einfach um. Ich lebe in Afrika, es sind quasi 95% sind schwarze Menschen und ich, oder? So, dann wenn du nur schon mal dorthin reist, gedanklich merkst du, ah, okay. Okay, ich bin anders, das so viel ist klar. Und würde ich dann an so ein Angebot gehen, wo quasi Schwarze sagen, ja, komm rein, wir sind irgendwie offen, oder würde ich eben die Weißen suchen, halt meinesgleichen, weil ich die besser lesen kann oder whatever. Also wie baut ihr die Brücke, dass die Menschen gern zu euch kommen und dass es eben auch nicht so ein, ich würde mich ja auch dann fragen, ja, wieso machen die jetzt irgendwie so ein Angebot? Ich möchte eigentlich ganz normal mit Menschen reden. Ich will gar nicht in so ein Special-Format quasi müssen und so. Wie geht ihr damit um? Oder was sind auch die Reaktionen der Leute, die sagen, ja, ich habe euch gefunden, weil, oder hey, das ist ja wirklich gut, weil. Was hörst du da so von den Menschen, die kommen?
Also grundsätzlich ist es, wir müssen das vor Covid ansehen, wie das vor Covid war, weil wir stehen jetzt an einem ganz anderen Ort nach diesen 1,5 Jahren. Ja. Aber was wir, also grundsätzlich kommen nicht die Menschen zu uns, wir gehen zu den Menschen. Ja. Also das ist so, als ich JAS gegründet habe, es war die Idee, die war da, die kam beim Autofahren. Ich habe es erst einer Freundin erzählt, die war Sozialarbeiterin. Ich habe es ihr erzählt von dieser Idee. Ich hatte Ressourcen. Ich habe bis ein Jahr zuvor habe ich noch im Nachtleben gearbeitet, also immer Projekte gemacht. Ich hatte Ressourcen, hatte diese Idee, weil es mich so gestört hat. Also dieser antimuslimische Rassismus, der hat mich so gestört, dass so, ob ich jetzt dieses Kopf auf dem Tuch, dieses Tuch auf dem Kopf oder um den Hals trage, wer zur Hölle entscheidet, was richtig und was falsch ist und was darf und was nicht darf. Das war so wie mein erster, also es ist so, wenn du eine Idee hast, red mal mit jemandem darüber. Es war eine Frau, mit der habe ich darüber geredet, eine feministische Frau, mit der ich darüber geredet habe. Und das nächste, was ich gemacht habe, ich habe mit 3 muslimischen Frauen darüber geredet, über meine Idee. Also ich gehe hin zu den Menschen. Aha. Und diese 3 Frauen sagten mir, sie haben Schiss mitzumachen, sie haben Angst, was passiert. Sie fänden super und das, was sie einfach mal ein Jahr lang beschäftigt hat, ist, wie kommt Judith darauf? Wie kommt sie darauf, was zu machen, was sie im ersten Moment nicht persönlich betrifft? Und wenn wir jetzt ja sagen, ich bin mit den Menschen einfach in Kontakt gegangen. Also wenn ich weiß, ich habe diese Privilegien, oder ich bin die weiße Schweizerin. Ich habe diese Privilegien und gehe ich zu den Menschen, wo sie sind. Ich beginne mit diesen Menschen zu reden. Ich beginne mit diesen Menschen. Diese Menschen sind super wichtig. Und was es macht, mit Menschen ihnen zu sagen, ich möchte, kannst du es nicht selber erzählen oder kannst du es mit mir erzählen? Komm, wir machen das gemeinsam. So, ja, aber das ist ja ein bisschen langweilig oder so. Nein, ich traue mich nicht. Was es macht mit den Menschen, sagen, nein, es ist diese Geschichte, die ist wichtig. Die ist wichtig für die Menschen hier, die Angst vor geflüchteten Menschen haben, ist diese Geschichte wichtig. Oder deine Geschichte, deine Gefühle oder was sind deine Träume? Weil die sind wichtig für die Menschen, die Angst vor einem Kopftuch haben. Weil sie diese Angst, also meine Angst ist so beengend. Ich kenne selber Ängste, ich mag Spinnen nicht so gerne und wenn es eng wird, habe ich das auch nicht so gerne. Das ist so blockierend. Und was es dann mit den Menschen macht, dass sie, also wir haben einerseits haben wir die marginalisierten Menschen, also die Angehörigen von Minderheiten und andererseits haben wir aber auch diese Mehrheitsgesellschaft. Und dann, dass Menschen sich auseinandersetzen mit ihren Ängsten vor geflüchteten Menschen. Das braucht schon auch sehr, sehr viel Initiative. Also sich auseinandersetzen damit braucht immer sehr viel Aktivität. Aber auch da kann man auf die Menschen zugehen, schauen, wo platziert man denn dieses Format, in welchem Rahmen, welchen Namen gibt man dem. Und dann kommen die miteinander in Kontakt. Und so, irgendwie hat das geklappt, 2015, wie genau, ich kann das nicht so genau erklären, 2016 hat das auch sehr gut geklappt, 2017 war super intensiv und das hat halt dazu geführt, dass es gab so wie eine gewisse Berichterstattung, es war was Neues, es war was Innovatives und das hat dazu geführt, dass gerade marginalisierte Menschen auch im Ausland auf Jass aufmerksam gemacht wurden. Mhm. So wie so, hey, guck, da in der Schweiz, die haben da auch diese ganz rechte Partei in der Schweiz, aber die haben einfach auch andere Menschen, die dann sowas machen. Das hat dann wie halt ein gewisses Image auch gefördert. Mhm. Und das Thema war natürlich mit der humanitären Katastrophe auch sehr, sehr, sehr präsent. Auch mit dem IS war das Thema sehr, sehr präsent. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die ist dann in eine Living Library gekommen.
Was ist das? Schnell, das Format? Älter. Das Format, sag schnell, ist?
Living Library. Da kannst du Menschen für ein Gespräch ausleihen und ihnen Fragen stellen. Und bei uns machst du das meist in der Gruppe, da hast du vielleicht 6 Menschen oder 8 Menschen und die bilden Diversität ab. Also da hast du beispielsweise den Stadtpräsidenten neben einer muslimischen Feministin, neben einer Frau Hauptmann, neben einer Transfrau. Also das ist so ein Abbild von der Diversität und da kannst du mit diesen Menschen in Kontakt kommen. Das sind dann Kleingruppen. Du kannst ihnen Fragen stellen entlang eines Inhaltsverzeichnisses. Also wir bereiten das vor entlang von einem Inhaltsverzeichnis, definieren auch, welche Themen nicht angesprochen werden sollen. Manchmal können Themen ja auch traumatisierend sein oder retraumatisierend sein. Und da kam eine Frau, die wusste, da ist eine Muslimin. Da ist eine muslimische Frau da. Und die Frau sagte mir nachher, also Judith, ich wusste, dass ich da mit einer Frau mit Kopftuch in Kontakt kommen kann und in der Zeitung lese ich ja immer, dass man von denen so Angst haben muss. Aber ich wusste, weil es wird gemacht durch eine Schweizer Frau, eine nicht-muslimische Frau, wird dieses Format gemacht. Also bin ich ein bisschen sicherer, um mit dieser Achtung, Framing, Gefahr in Kontakt zu kommen. Und es war für sie ein total positives Erlebnis und sie sagt so, ich muss ja gar keine Angst haben. Die zwei Frauen saßen sich gegenüber und ich war dabei und ich hätte es so gerne festgehalten, einfach auch filmerisch festgehalten. Die ältere Frau sagte zur muslimischen Frau mit Kopftuch, aber ich habe Angst vor der Burka. Und die muslimische Frau sagte, ja, ich auch, ich mag das nicht, die sind dann so groß, wenn ich dieses Kleid so anhabe, ich mag das nicht, das macht mir auch Angst. Und dann gucken die zwei sich an und so wie, okay, ja, ich meine, wir müssen voneinander überhaupt keine Angst haben. Und das ist wirklich, also gerade in diesen Living Libraries, wenn die Menschen, wenn dieses, es gibt fast eine gewisse Magie, die da entsteht, das muss aber, es muss live sein, digital kriegen wir das gar nicht hin, wir haben das jetzt digital wirklich auch versucht, aber es muss live sein, wenn so nach einer halben Stunde diese Begeisterung von Menschen, anderen Menschen kennenzulernen, andere Menschen erfahren zu können, weil du gehst dann gleich total deep, oder? Das ist total tief, weil da steht dann bei einer Drag Queen beispielsweise, meine Karriere als ein männlicher Beruf. So, hä, was jetzt? Aber ich sehe dich jetzt, wenn ich dich so sehe. Also gehst gleich total tief. Und diese Faszination, diese Magie, die dann entsteht, wenn Menschen Menschen entdecken, das ist hoffnungsvoll. Aber ja, das machen wir bei Yasso.
Ja, nice. Welche Möglichkeiten wünschst du dir für dich persönlich für die kommende Zeit?
Welche Möglichkeiten wünsche ich mir für mich persönlich? Für mich persönlich.
Welche Möglichkeitsräume sollen aufgehen oder welche Möglichkeiten würdest du gerne?
Das ist wie, wir hatten gestern die Frage von den Träumen. Und das passiert. Also es passiert. Ich kann nicht vorausschauen, was passieren wird. Ich kann es nicht voraussehen. Also ich lebe sehr im Hier und im Jetzt, obwohl ich in die Zukunft plane. Und planen muss und die Vergangenheit bewältige. Aber was wünsche ich mir? Ich wünsche mir Möglichkeitsräume mehr im Hier und Jetzt und nicht in die Zukunft. Das wünsche ich mir.
Und was wünschst du dir für die Welt?
Was wünsche ich mir für die Welt? Mehr Frieden. Das habe ich mir als Kind schon gewünscht. Mehr Frieden, Frieden im Leben, aus Frieden, und ich rede hier nicht von Krieg und Frieden, wie wir es kennen, mehr Krieg verstehen, sondern mehr Frieden im Umgang, mehr Frieden im Alltag.